Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dreadlocks, Yoga, Indianerkostüme, alles Beispiele für das, was im Zusammenhang mit Identitätspolitiken als kulturelle Aneignung verpönt ist oder werden soll, also als Diebstahl von geistigem Eigentum. Unter diesen Beispielen fordern einige zum Nachdenken auf darüber, wie es zu dieser aktuellen Form politischer Korrektheit gekommen ist. Was geben andere Kulturen, wenn ihre Musik, ihre Traditionen im Westen übernommen werden? Oder auch, was ihnen ungefragt genommen wird? Alles außer der Last, das ist ein Zitat, dürfen die Kolonisierten und kulturell Ausgebeuteten abgeben an die Privilegierten dieser Welt. Gospelchöre, Samba-Truppen, Sushi, interessierte Wertschätzung oder versteckter Rassismus? Da kann man Fragezeichen machen, aber es braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, wohin es führt, wenn jeder nur aus seinem eigenen Fundus schöpfen darf. Und wenn dann auch noch die Literatur von Haus aus immer aneignend in den Bann genommen wird. Das Buch American Dirt von Janine Cummins ist zurzeit der Gegenstand heftiger Diskussionen in den USA. Ein Roman, der eigentlich auf Empathie für mexikanische Flüchtlinge basiert, diese auch schildert. Aber die Autorin ist keine Mexikanerin. Maike Albart, mir aus Berlin jetzt zugeschaltet. Sie wissen, worum es geht und worum es den Kritikern geht. Sind die im Recht?
Die Kritiker haben, denke ich, nicht recht. Sie wählen auch eine ganz falsche Strategie der Annäherung. Denn das Wesen der Literatur ist ja, dass man sich in andere hineinversetzt. Also in eine ganz fremde Psyche, in etwas, das einem vielleicht sogar auch unangenehm ist. Wenn Sie sich zum Beispiel erinnern an Truman Capote, der ja ein Buch geschrieben hat über diese Mörder, Cold Blood. Also die Eigenart von Fiktion ist es ja, dass man vielleicht auch in eine ganz fremde Zeit, in einen ganz fremden Lebenszusammenhang sich hineinfindet. Und wenn nun gesagt wird von den Kritikern, dass Janine Cummins sich dieses Sujets einfach bedient und das ausraubt, wegklaut sozusagen, dann ist das ein Problem, weil sie da etwas ganz anderes meinen und nicht den Roman. Denn der Roman darf per se erst einmal alles.
Kann man das denn formal unterstützen, diese Kritik, indem man zum Beispiel Unstimmigkeiten auffindet? Also sozusagen Blödsinn, den die Autorin sich nur ausdenkt, der aber nichts mit der Lebensrealität der Geschilderten zu tun hat.
Ja, das ist dann eine ganz andere Ebene. Das ist ja das Geschäft der Literaturkritik. Also man kann sich genau anschauen, ist es vielleicht ein Thriller, der nach bestimmten Genregesetzen arbeitet und gibt es Probleme bei der Gestaltung der Figuren? Funktioniert die Psyche nicht? Ist die perspektivische Gestaltung misslungen? Und gibt es vielleicht auch Stereotypen? Also sind da rassistische Klischees verarbeitet? Das kann man alles dann auch anprangern und kritisieren. Das ist aber etwas ganz anderes als das, was die Kritiker im Moment tun und die Kritikerinnen. Und ich glaube, was sie eigentlich aufregt, und das ist eher eine soziale Frage, eine gesellschaftliche Frage, ist, dass die Autorin dieses Mexikanische in sich sozusagen entdeckt. Sie hat ja eine puerto-ricanische Großmutter und sie bedient das so ein bisschen. Aber das sind ja Marketingstrategien. Also da geht es eigentlich darum, wie der Verlag mit diesem Buch umgeht. Das ist eine große Chance für den Verlag, viel Geld zu verdienen. Und Janine Cummins macht das Spiel mit. Also sie benutzt das auch und das ist natürlich etwas ganz, ganz anderes. Das kann man durchaus kritisieren und da sagen dann die Betroffenen, mexikanische Schriftstellerinnen und Schriftsteller, dass ihnen da jetzt auch etwas genommen wird, also dass sie diejenigen doch seien, die darüber sprechen und schreiben müssten. Aber sie tun es ja auch. Wenn sie an Valeria Luiselli denken, die Mexikanerin, die hat ja auch mehrere Romane geschrieben, die durchaus von diesen Themen handeln. Also insofern ist es eine schwierige Gemengelage, aber ich glaube, man muss die Ebenen ganz strikt voneinander unterscheiden.
Und ist es das, was den Fall so interessant und im Moment so überragend macht?
Ja, ich denke auch, es kommt etwas zum Ausdruck, was uns gerade beschäftigt. Also, dass es in die Richtung geht, dass alles identitär aufgeladen wird. Und das halte ich für ein großes Problem, denn das poetische Sprechen ist ja an sich frei Und das soll auch frei bleiben. Also nur im poetischen Sprechen können sie ja zum Beispiel behaupten, dass jemand morgens als Käfer aufwacht. Und das sind Schutzräume, auch für unser Denken und für das, was Literatur ausmacht. Und die müssen wir uns erhalten. Und wenn jeder in seiner identitären Blase nur noch vor sich hin simmert und gar nicht mehr darauf setzt, dass man sich qua Fiktion oder Sprache auch miteinander verständigen kann. Denn ich denke, das sind ja ganz universelle Erfahrungen, die vermittelt werden sollen. In guten Romanen. Also bei Cummins kann man sagen, es ist kein gelungener Roman. Aber in guten Romanen geht es doch darum, zum Beispiel eine tiefe Angsterfahrung zu vermitteln. Und die kann ja auch ein Schriftsteller durchaus erlebt haben, der nicht als Flüchtling von einer mexikanischen Grenzpatrouille bedroht war oder von einer US-amerikanischen. Das meine ich. Also das ist hochinteressant und da kann man auch, finde ich, durchaus sehr viel dafür lernen, wie sich unsere Diskussionen gerade zuspitzen.
Wir erleben in den letzten Jahren vor allem in den USA, aber auch in Europa regelrechte Säuberungswellen. In Büchern werden Stellen gestrichen, die unliebsam sind, weil sie nicht heutigen Moralvorstellungen entsprechen oder Studierende an Colleges, die werden schon Snowflakes genannt, werden gewarnt vor Kränkungs- oder Schockerlebnissen beim Lesen. Da wird vom Lesen abgeraten. Wieso ist das eigentlich so erfolgreich? Wieso greift das um sich?
Also das halte ich auch für sehr problematisch, weil das genauso dazu führt, dass wir uns im Denken versperren. Da finde ich die Empfehlung von Timothy Garton Ash am besten, dem Politologen aus England, der von robuster Zivilität spricht, die es braucht im Umgang. Und gerade in Bezug auf Literatur, da müssen wir uns wirklich frei machen. Es gibt sicherlich die Frage des ethischen Moments in bestimmten Fragen der Wortwahl. Also da kann man aber mit einem Nachwort sehr viel ausgleichen und auch erklären, aus welchen Zusammenhängen, da verändern sich ja auch Übersetzungen, darauf spielen sie sicherlich an, bestimmte Formulierungen kommen. Aber ich glaube, wir müssen diese verschiedenen Ebenen immer wieder versuchen zu identifizieren. Und gerade in der Literatur braucht es eben diesen Freiraum. Sonst bekommen wir da ganz einfach Probleme. Und ich glaube, dass, was Timothy Garton Ash meint, das bezieht sich ja mehr auf das Miteinandersprechen insgesamt. Und dieses poetische Sprechen hat eben einen unethischen Charakter, wenn Sie so wollen. Also da kann man ja gerade amoralisch sein und dadurch üben wir sehr viel ein. Und das ist ganz zentral.
Das ist also die Form, in der man über Literatur diskutieren kann. Kann man ja das so sagen?
Ja, genau. Das würde ich sagen, dass das so ist. Und stellen Sie sich vor, wenn jetzt jeder nur noch über sich selbst sprechen kann, also wenn man nicht mehr von sich absehen kann, dann hätten wir eben keinen Tom Sawyer, dann hätten wir kein Alice in Wonderland oder auch keinen Mr. Darcy von Jane Austen. Also wenn es nicht mehr erlaubt ist, darüber hinauszugehen, was einen selbst betrifft. Und es spricht ja gerade für die Qualität von einem literarischen Werk, wenn die Schriftstellerin in der Lage ist, sich einzufinden in diese vollkommen fremde Welt.
Vielen Dank, Maike Albart, und auf Wiederhören nach Berlin.